In 5. Mose 5, Vers 1 heißt es, und Mose rief ganz Israel zusammen und sprach zu ihnen, höre Israel, die Gebote und Rechte, die ich heute vor euren Ohren rede, und lernet sie und bewahret sie, dass ihr danach tut. Der Herr, unser Gott, hat einen Bund mit uns geschlossen am Horeb und hat nicht mit unseren Vätern diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier sind und alle leben. Er hat von Angesicht zu Angesicht mit euch aus dem Feuer auf dem Berge geredet. Ich stand zu dieser Zeit zwischen dem Herrn und euch, um euch das Herrn Wort zu verkündigen. Denn ihr fürchtetet euch vor dem Feuer und gingt nicht auf den Berg. Und er sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis machen in irgendeiner Gestalt, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das sind die Worte, die der Herr redete zu eurer ganzen Gemeinde auf dem Berge, aus dem Feuer und der Wolke und im Dunkel mit großer Stimme, und tat nichts hinzu und schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln und gab sie mir. Ja, erstmal bis dahin Gottes Wort. Gott allein, die Anbetung. Wir haben eben schon gehört aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 5, über die 10 Gebote. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass hier an dieser Stelle fast identisch derselbe Text ist wie im 2. Buch Mose, Kapitel 20? Warum sind in der Bibel nun zweimal die 10 Gebote aufgeschrieben? Ja, da müssen wir grundsätzlich erstmal sagen, wenn ein Text in der Bibel wiederholt wird, ist dieser besonders wichtig. Das kann man generell sagen. Ja, wenn ich mit Wiederholung was nachdrücklich betone, dann ist es besonders wichtig. Das zweite ist, diese Rede ist 40 Jahre später, kurz vor dem Einzug ins verheißene Land, also vor der neuen Generation, die heranwuchs in der Wüste. Diese Generation, die das hörte, waren vielleicht noch Kinder, kleine Kinder, vielleicht unter 20 oder so, als sie, oder ein Teil von denen, und ein Teil sind vielleicht, oder werden wieder neu, jünger sein, ja. Also ein Teil von denen, die das bei dieser Begebenheit in 5. Mose 5 hören, haben das vielleicht noch so ein bisschen in Erinnerung als Kind, wie sie mit ihren Eltern hier vor dem Berg standen und es donnerte und gewitterte von dem Berg Horeb, und wie sie spüren die Heiligkeit Gottes und wie sie merken, wir sind nicht würdig, näher uns Gott zu nähern. Also, hat auch eine geschichtliche Bedeutung, dass es wiederholt wird. Ja. Und das Weitere, was wir da auch ableiten können, auch wir selbst brauchen stets Erinnerung. Wie schnell vergessen wir? Die Israeliten, auch sie vergaßen. Ne? Außerdem ist es auch wichtig, jetzt für euch als Eltern, für uns, das den Kindern weiterzugeben, was wir mit unserem Herrn Jesus erlebt haben. Es ist nicht automatisch, dass die Kinder auch geprägt werden von Jesus. Ja. Wenn wir Großes mit Gott erlebt haben, dann heißt es, dann müssen es auch unsere Kinder auch Glaubensschritte lernen, selber. Ja. Deswegen hier nochmal dieser Abschnitt mit den 10 Geboten für kurz bevor sie ins Land Kanaan gehen. In Vers 1 heißt es, da lese ich nochmal, und Mose rief ganz Israel zusammen und sprach zu ihnen, höre Israel, die Gebote und Rechte, die ich heute vor euren Augen rede, und lernet sie und bewahret sie, dass ihr danach tut. Also 4 Dinge, hören, lernen, halten, tun. Ja. Und in Vers 22, das sind die Worte, die der Herr redete zu eurer ganzen Gemeinde auf dem Berge, aus dem Feuer und der Wolke und im Dunkeln mit großer Stimme, und tat nichts hinzu und schrieb sie auf 2 steinerne Tafeln und gab sie mir. 2 steinerne Tafeln mit den 10 Geboten bekam das Volk Israel. Und warum steinerne Tafeln? Ja, wir wissen das jetzt, alle, die bei der Bibelausstellung waren, die steinerne Tafeln, wo da was draufgeschrieben ist, das ist auch nach 3.500 Jahren immer noch gut lesbar. Auf Papyrus, das ist nur sehr bedingt und meistens geht das kaputt und so über so lange Zeit. Ja, das ist nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen, dass man heute noch Papyrus-Texte aus der Zeit lesen kann. Ja. Da drückt Gott noch aus. Er hat einmal mündlich zu seinem Volk geredet, aber dann ließ er das auch auf Stein festhalten. Das sind meine Gebote, die für euch gegeben sind. Bevor wir auf die 10 Gebote näher eingehen, zuerst nochmal grundsätzlich die Frage. Jetzt fragen wir, für wen gelten nun diese Gebote? An wen sind diese Gebote gerichtet? Mit wem wurde dieser Gesetzesvertrag geschlossen? Die Antwort liefert unser Bibeltext. Gott mit seinem Volk Israel. Provokant fragen, gelten nun diese Gebote nicht mehr für uns? Wir sind ja schließlich nicht das Volk Israel. Wenn wir die Bibel lesen, müssen wir immer die Frage stellen, wer wird angesprochen? Ich möchte noch mal ein bisschen das näher erläutern. Wenn wir jetzt zum Beispiel 3. Mose 23 aufschlagen, ja, nur mal als Beispiel erwähne ich mal ab Vers 33. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage zu den Israeliten, am 15. Tag dieses 7. Monats ist das Laubhüttenfest für den Tag, siehe, 7 Tage lang, für den Herrn 7 Tage lang. Am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung sein, keine Arbeit sollt ihr tun. 7 Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen, am 8. Tag sollt ihr wieder eine heilige Versammlung halten und sollt Feueropfer dem Herrn darbringen. Es ist eine Festversammlung, keine Arbeit sollt ihr tun. Ja, das ist das Gebot, dass die Israeliten das Laubhüttenfest feiern sollten. Nun, gilt das jetzt auch für uns? Merkt ihr, wie wir da ein bisschen genauer fragen müssen? Ich glaube, hier an der Stelle, da sieht man klar, das war für das Volk Israel. Ja. Wir sind heute nicht mehr verpflichtet, Laubhüttenfest zu feiern. Wie als Heidenchristen. Ja. Oder? Wir müssen sehen, in der Bibel handelt Gott unterschiedlich mit 3 grundsätzlich verschiedenen Menschengruppen. Erstens mit Gottes auserwählten Volk Israel? Da hat er seine Gebote gegeben. Und zweitens handelt Gott anders mit den nicht glaubenden Völkern, also mit den Nationen oder Heiden. Und drittens mit der neutestamentlichen Gemeinde. Also auch das sehen wir in der Apostelgeschichte, ja, in Kapitel 15. Ja. Da heißt es, in Vers 14, Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Heiden gnädig heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu gewinnen. Und dazu sammeln die Worte der Propheten, wie geschrieben steht. Danach will ich mich wieder zu ihnen wenden und will die zerfallene Hütte Davids wieder bauen und ihre Trümmern will ich wieder aufbauen und sie aufrichten, damit die Menschen, die übrig geblieben sind, nach dem Herrn fragen, dazu alle Heiden, über die mein Name genannt ist, spricht der Herr. Also hier werden auch die Gemeinde angesprochen, Israel und die Heidennation in diesem Abschnitt der Apostelgeschichte. Aber kommen wir nun zu unserem Text zurück, um die spannende Frage zu erklären. Gelten nun die 10 Gebote für uns heute, die wir keine Israeliten sind? Auch wenn dieser Text gezielt an Israel gerichtet ist, wie wir das im 3. Mose oder wie auch zum Beispiel im 3. Mose 23, so werden wir dennoch sehen, dass 9 dieser 10 Gebote ebenso explizit auch im Neuen Testament erwähnt werden für die Gemeinde Jesu. Die Bibel redet nicht an allen Stellen von uns als Gemeinde, aber die Bibel spricht immer zu uns. Wenn wir nochmal dieses Beispiel mit dem Laubhüttenfest sehen, dann geht es darum, dass Israel sich an die 40 Jahre Wüstenwanderung erinnern soll. Sie sollen sich daran erinnern, dass Gott treu ist und ein Beschützer ist, dass Gott sie 40 Jahre lang versorgt hat. Wir können jetzt von diesem Beispiel hier ableiten, dass wir uns auch daran erinnern sollen, welchen fürsorglichen Gott wir haben. Wir könnten es anwenden, dass wir doch dankbar zurückblicken, dass 1989 wir eine friedliche Revolution hier in Deutschland hatten und nicht wie am 17. Juni 1953 Militär mit Gewalt der Aufstand hier in Ost-Berlin hier und in anderen Städten hier niedergemetzelt wurde, wo es, was waren es, 53 Leute umkamen direkt und auch Hunderte oder Tausende Gefangene gab, ja, in der DDR 1953, wo die russischen Panzer auf der Straße waren. Ne? Also da gibt Gott uns auch mal solche Hinweise. Sind wir als Nation auch für solches Eingreifen Gottes dankbar? So wie Israel zurückblicken konnte auf das Eingreifen und die Fürsorge, in was sie als Nation erlebt haben?
Ja. Nur kurz ein, ich finde es immer wieder erstaunlich, 89 die Wende, dass diese Demos, Montagsdemos, immer anfingen mit dem Friedensgebet in der Kirche, wo die tausenden Leute erstmal da reinströmten und gebetet haben. Kann man sich fragen, ob es nicht daran auch mit lag, dass das so friedlich ist.
Sicher.
Ja, klar.
Ja. Das waren die Anfänger, erst Friedensgottesdienst.
Das hörst du eigentlich von anderen Revolutionen nicht, also das sticht raus.
Ja, aber da ist die Frage, wie blicken wir heute darauf zurück, als Volk? Vielleicht wir Einzelne können dankbar zurückblicken, aber die Gros der Mehrheit, die damals bei diesen Friedensgebeten haben, die haben das vergessen, oder? Also behaupte ich jetzt mal so, ja. Also ich denke, das merkt man. Und deswegen sieht man, wie wichtig das war, dass das Volk Israel auch solche Erinnerungen hatte, solche Feste, wo sie daran erinnert werden. Ja? Und so ist es gut, wenn man auch so eine Erinnerungskultur hat in einem Jahreskalender, ja? Wo man sich besinnt auf solche Zeiten. Ja? Ich möchte heute eigentlich noch etwas zu dem ersten Gebot sagen. Das war eigentlich gar nicht, das waren eigentlich bisher nicht mehr so Nebengedanken, aber die auch wichtig sind. Ja. Das erste Gebot, das ist ja das Entscheidende. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Hier geht es um den Inhalt der Anbetung. Wen beten wir an? Das ist nicht unrelevant. Das ist von großer Bedeutung. Wenn heute Leute sagen, ach, man kann ja Gott so anbeten, die einen beten ihren Allah an, die anderen ihren Buddha, die nächsten beten was weiß ich an und die anderen verehren die Schöpfung, das Klima und was auch immer. Ja. Das ist definitiv nicht alles derselbe Gott. Ja. Wen beten wir an? Anbetung dem lebendigen Gott, der sich auch hier vorstellt. Ich bin der Erlöser. Den beten wir an. Nur den Schöpfer von Himmel und Erde, der die Geschichte lenkt, der in diese Welt eingreift. Und ich sagte auch schon, im Neuen Testament wird genau das auch dasselbe gesagt. In 1. Korinther 10, Vers 14, darum, meine Lieben, fliehet dem Götzendienst. Oder Galater 5, Vers 20, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen. Das soll nicht unter uns sein. Ja? Oder 1. Petrus 4, Vers 3, denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischen Willen, als ihr ein Leben führet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und gräulichen Götzendienst. Oder noch eine vierte Stelle. Kinder, hütet euch vor den Götzen. 1. Johannes 5, Vers 21. Wo sind denn wir heute? Also ist das auch eine Warnung an uns? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Der Spötter Voltaire, der meinte zu diesem Thema zutreffend, wenn es ums Geld geht, haben alle Menschen die gleiche Religion. Oder man könnte sagen, den gleichen Gott Mammon. Wie sieht das aus? Wer ist unser Gott? Welchen Götzen haben wir möglicherweise? Die Frage ist, welche Prioritäten hat Gott in unserem Leben? Ist er nur ein schöner Zusatz oder ist er unser Ein und Alles? Wie äußert sich das in unserem alltäglichen Leben? Wie viel Zeit nimmst du dir für die Gemeinschaft mit Gott täglich? Hast du eine lebendige Beziehung zu deinem Gott? Was sind deine Prioritäten? Wie wichtig ist dir die Gemeinschaft mit den wiedergeborenen Christen in der Gemeinde? Und noch eine Frage. Was ist dir die Arbeit im Reich Gottes wert? Wie viel bist du bereit zu investieren? Merken wir, wenn wir so dieses Wort lesen, dass es vielleicht doch etwas mit uns auch zu tun hat? Wir haben vielleicht nicht irgendwelche Figuren, wo wir niederfallen und sie anbeten. Aber wer weiß, da ein Maskottchen und da der einen beschützt, gibt es auch viel. Gell? Jetzt bei der Fußball-WM weiß ich nicht, wo da überall diese Maskottchen sind. Ja, ach, der beschützt uns, der hilft uns. Der Fußballgott. Ja. Ja, oder, wie eben schon angesprochen, wie weit ist unser Besitz, unser Geld für uns das Wichtigste, dass es Gott ist oder zu Gott wird? Jesus sprach übrigens mehr über das Geld als über alles andere. Denn was die wahre Natur des Menschen betrifft, spielt Geld eine große Rolle. Die Entwicklung eines Charakters eines Menschen zeigt sich im Umgang mit Geld. Da gibt es eine Wechselbeziehung. Wolfgang Bühne meinte mal in einem Vortrag, selbst feststellend, man kann reden über Frieden, Freude, Gnade, aber über Geld, das ist schwierig. Jemand anders behauptet oder hat wohl durchgezählt, in der Bibel stehen 2350 Verse, die über Geld sprechen. Doppelt so viel wie über Glaube und Gebet zusammen. Der Herr sprach mehr über Geld als über Himmel und Hölle zusammen. 15% aller Worte von Jesus handeln von Geld oder vom Umgang mit Geld. Also könnt ihr selber mal überprüfen, ob das so ist. Ja. Aber wenn man genau überlegt, wie oft Jesus auch seinen Reden auch schon von dem Problem des Mammon spricht, da wird man schon hellhöriger. Wie viel reden wir darüber? Ja? Gerne hören wir Worte, dass Jesus so unser Bedürfnisbefriediger sein würde. Ja? Herr, gib mir, schenk mir. Ja, so ein Wohlstandsevangelium, wie es Joyce Meyer oder anderen lehren. Ja. Gib mir, dann bekommst du noch mehr und wie auch immer. Ja. Aber ist Jesus nur ein Nutzenstifter? Geht es nur um unser privates Glück, wenn wir was ins Reich Gottes investieren, dass es uns dann besser geht? Wie heißt es hier? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Geht nicht alle unsere Verehrung diesen einen Gott? In Matthäus 6, Vers 24 in der Bergpredigt, da heißt es sogar sehr radikal, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also es heißt hier nicht, ihr dürft nicht Gott dienen und dem Mammon, sondern ihr könnt nicht. Das ist etwas Absolutes. Die Konkurrenz zu Gott ist oft nicht ein buddhistischer Gott, sondern unser eigenes Geld. Geld regiert die Welt. Mammon ersetzt Gott. Ja, was machen wir uns aus dem Geld? Ich brauche doch keinen Gott, der mich versorgt. Das goldene Kalb. Hier, das ist jetzt unser Gott. Der reiche Kornbauer. Ja, der sich auf seine Absicherung setzt und dann merkt, dass er auf Sand gebaut hat, dass alles vergeht. Mammon will Gott konkurrieren. Der reiche Jüngling, von dem hören wir auch. Bist du, so sagt Jesus zu ihm, bist du für mich oder für dein Geld? Was ist dir wichtig? Mammon will Gott betrügen. Malachi 3 heißt es, prüfet mich. Wir sollen Gott, den Schöpfer, prüfen. Wenn Gott unser Gott ist, der uns versorgt, dann zeigt es auch unser Verhältnis zum den irdischen Besitz die Frage, wie abhängig sind wir von ihm? Und im Neuen Testament, da sehen wir übrigens, der erste große Gericht in der Gemeinde Jesu, um welches Thema ging es da? Geld. Mammon. Hananias und Saphira. Ja, und sie wurden mit dem Tod bestraft. Da können wir nur danken, dass Gott heute nicht immer noch so reagiert hier. Würde man vielleicht hier keiner mehr sitzen. Ja. Hananias und Saphira ist bei der Geschichte, da wird es so deutlich. Von einer Weile habe ich auch mal über das Thema gepredigt, dass sie ihre eigene Ehre gesucht hatten. Sie wollten Anerkennung haben, wie toll sie sind. Aber so ein bisschen haben sie es für sich behalten, ja, heimlich. Ja. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, manche moderne Übersetzungen übersetzen hier das Wort, den aramäischen Begriff mit Mammon, mit Geld. Aber ist Mammon das gleiche wie Geld? Das kann auch zu Verwirrung stiften. Ja. dass einige Christen dann meinen, man müsste gleich in die Armut flüchten und jeglicher Kontakt mit Geld vermeiden. Nein, Geld an sich ist Materie. Ein Papierscheinchen hat an sich keine Macht. Mit dem Begriff Mammon wird aber ein Wesen benannt, das in der griechischen Welt existiert und von Menschen als Gott, als des Geldes verehrt wurde. Also da wird in Geld mehr reingelegt. Bei den Hindus ist es der Gott Diwali. Buddhisten haben mehrere Götter, denen die Brandopfer in Form von Papiergeld bringen. Aber was ist Mammon? Das, wenn uns dieses Geld knechtet und versklavt, wenn ich da hinterherlaufe, dann entfaltet das eine teuflische Wirkung. Wie heißt es in Epheser 6, Vers 12? Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ich möchte fragen, wie können wir nun siegen? Unsere Werte müssen stimmen. Sie führen zum Handeln und Reden. In 2. Korinther 9, Vers 6 heißt es, wie wir sehen, so ernten wir. Unser Denkmuster müssen wir ändern. Wir leben nicht mehr, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben. Wir brauchen eine lebensdienliche Wirtschaft. Der Mensch kann gestalten. Ja, wir können gestalten. Und wie heißt es in 1. Petrus 4, Vers 10? Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Wir werden da auch zur Verantwortung gestellt. Wem willst du dienen, Gott oder dem Mammon? So sind wir Christen auch leicht geneigt zu glauben, dass Geld Macht hat. Ein Mensch, der viel Geld hat, wird deshalb für mächtig gehalten. Ein Mensch mit wenig Geld dagegen ist ohnmächtig. Der Wert eines Menschen misst sich an seinem Geld. Das gilt auch für das Staatswesen. Wenn die Währung stabil ist, wird der Staat für mächtig gehalten. Der Mammon führt die Menschen dazu, dem Geld einen unverhältnismäßig hohen Wert zuzuschreiben. Wenn man glaubt, dass das Geld Macht hat, sind wir versucht, das Geld zu lieben. Aber das führt zu vielen bösen Handlungen. In 1. Timotheus 6, Vers 10 werden wir gewarnt, denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Das schreibt Paulus. Christen, die der Lüge glauben, dass Geld Macht hat, lassen zu, dass ihre Entscheidungen im Leben durch das Geld getroffen werden und nicht durch Gott. Sie fürchten den Mangel an Geld, bevor sie etwas geben. Interessiert sie nur ihr Kontostand und nicht Gottes Meinung. Wer ist dein Herr? Für den reichen Jüngling war es der Mammon. Ja, wenn das Geld unser Diener ist, dann entscheiden wir, was es für uns tun wird. Dann, wenn dagegen das Geld unsere Quelle ist, dann werden wir zum Sklaven des Mammons. Ja, wenn das Geld unsere Quelle ist, dann werden wir zum Sklaven des Mammons. Zweck und Mittel werden vertauscht. Geld sollte richtigerweise ein Mittel sein, um Gott zu dienen, der das Ziel ist. Geben wir für die Sache des Herrn. Übrigens, ich habe mal zusammenrechnet, da haben wir hier von der Bibelausstellung, hat die uns in diesen 2 Wochen etwa 4.000 Euro gekostet. Die Miete, die Saalmiete, die Miete der Ausstellung, die Werbung, Versicherungen und alles zusammen. Ja. Ist das Verschwendung? Niemals. Da haben Geschwister und Freunde aus ganz Deutschland uns auch Geld dafür gegeben. Ja? Ich weiß, dass unsere Kapazitäten hier niemals dafür hätten ausgereicht. Ja? Aber ist das Verschwendung? Nein. Wie viel wert ist es, wenn dadurch Menschen mit dem lebendigen Gott in Verbindung kommen? Dann war es doch uns das wert, oder? Gott ist nicht der Diener, der dir einfach zum Geld verhilft. Geld ist ihr Diener, um die Herrschaft Gottes auszuweiten. Gott ist dein Herr. Du bist gehalten, dein Geld unter Gottes Leitung zu stellen. Gott ist der Herr und Geld ist der Sklave. Wir sollen Geld nutzen, um Gott zu dienen. Ist Gott wirklich meine Lebensquelle? Dann ist mein Arbeitgeber nur der Kanal, durch den er meine monatliche Versorgung fließen lässt. Wir brauchen dann keine Angst zu haben vor einem Verlust des Arbeitsplatzes. Ja, wie viele Menschen in unserer Umgebung haben wirklich existenzielle Nöte jetzt in der Zeit? Fragt mal die Unternehmer, die nicht wissen, wie sie dann die nächsten Rechnungen bezahlen. Das sind ganz neue Herausforderungen. Auch für uns als Gläubige wird das auch viele treffen. Und Gott kann lediglich dann aber vielleicht andere Quellen auftun, durch die wir versorgt werden, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Der Mammon will, dass Menschen in Angst und Sorgen leben. Aber lernen wir auch in diesen Dingen Gott zu vertrauen? Weißt du, wir haben vor einem Jahr noch gebankt, um unseren, kann ich ja vielleicht mal so als Zeugnis sagen, wegen unserem VW-Bus. Da haben wir noch mal Geld reingesteckt, weil wir absolut keine Chance sahen, irgendwie ein anderes gebrauchtes Fahrzeug zu kaufen. Ja, jetzt haben wir einen Vito. Und wie kommt das? Ja, diesmal interessanterweise nicht, dass wir viele Spenden bekommen haben, sondern wir hatten ein bisschen was an Rücklagen, die wir für die Missionsarbeit eigentlich hatten. Aber die hatten wir in Silber und es hat sich verdoppelt und davon haben wir jetzt konnten wir das sonst das Auto kaufen. Ne? Innerhalb eines Jahres. Das haben wir nicht so damit gerechnet, oder? Na, dadurch war das jetzt möglich. Und jetzt können wir vielleicht unseren Wagen noch günstig nach Polen weitergeben. Ne? Für die Missionsarbeit dort. Mit was rechnen wir denn eigentlich? Natürlich, es ist, ich sag mal jetzt auch unsere Kinder, ja, wir, die Älteren, wir haben vielleicht nur eine Rente. Aber die Absicherung, die werden immer mehr wegfallen. Ne? Vielleicht sogar die Rente komplett. Ja? Mein Pool wirft Geld rein und kriegt nichts mehr raus. Ja? Oder es gibt eine Inflation, wird sowieso die Konto geplündert. Ja? Aber macht das uns jetzt von Gott ja, sorgenvoll? Oder können wir das jetzt da auch dem Herrn anbefehlen? Jesus ist nicht hinter eurem Geld her. Er ist an eurem Herzen interessiert. Die Art der Beziehung, die wir zum Geld haben, ist lediglich ein Hinweis auf den Zustand unseres Herzens. Götzendienst ist übrigens Zwang. In 2. Mose 32, da sagte Aaron, reißt ab die goldenen Ohrringe und bringt sie mir. Den ganzen Schmuck. Und dann haben sie, ja, reißt ab. Das ist so ein Befehl, ja. Dann merkt man doch, da ist eine Versklavung da. Und was sagt dann Mose zu dem Volk Israel? Damit möchte ich dann zum Schluss kommen, ja. Vielleicht kommen wir auf 2. Mose 35, Vers 5. Erhebt von eurem Besitz eine Opfergabe für den Herrn, sodass ein jeder die Opfergabe für den Herrn freiwillig bringe. Gold, Silber, Kupfer. Das ist Gott. Er legt es uns nicht als Zwang auf, sondern eine freiwillige Abgabe. Und dann kam mehr zusammen. Mose musste nachher stoppen. Sagte, es ist genug. Wir haben genug Material, um die Stiftshütte zu bauen. Ne? Das ist Anbetung. Die Frage ist einfach, wie dienst du deinen Gott? Ist er wirklich dein Herr? Er allein? Oder hängst du noch an deinem Besitz und nach allem? Sag mal, wer wirklich jetzt an seinen Besitz hängt, wenn es jetzt hier Krieg oder sowas geben sollte, ja? Was haben unsere Vorfahren verloren? Was könnte auch hier uns in Deutschland blühen, ja? Aber hängt unser Herz da dran? Merken wir, wie wichtig das ist, dass Gott unser Gott ist, der uns versorgt und uns liebt. Amen.
Amen.